Auf Platz 10 ist der SC Freiburg gelandet und damit auf dem schlechtesten, niedrigsten Platz, den man in der gesamten Saison inne hatte. Jetzt ist die Frage, wie ist diese Saison zu bewerten, die ja gleichzeitig auch die Abschiedssaison von Christian Streich ist. Das wollen wir besprechen hier im Rasenfunk Royal mit Nick Steiger, freier Sportjournalist, unter anderem bei der Badischen Zeitung zu lesen und beim Spotcast Freiburg zu hören. Jetzt geht's los.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Glauben Sie eigentlich, Herr van Gaal, dass fast alle Journalisten keine Ahnung von Taktik und Fußball haben?
Die meisten nicht.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Erste Frage, Nick, es geht hier gleich richtig tief rein. Hätte diese Aussage auch von Christian Streich kommen können? Und damit hallo und herzlich willkommen.
Bestimmt.
Aber er hätte es netter formuliert.
Vermutlich hätte er es freundlicher formuliert. Ja, aber inhaltlich wahrscheinlich schon. Gerade von, also bei Christian Streich, er hätte es wahrscheinlich nicht so gesagt, aber gerade er ist ja sehr, sehr taktikverrückt. Mhm. Ich wollte eigentlich erst später einsteigen, aber können wir direkt die Werbung zum Beginn schalten, dass ihr diese riesige Taktikfolge mit den Kollegen vom Spotcast, mit Patrick und Misha gemacht habt.
Genau.
Unfassbar viel Input, wo wirklich sehr viel drin ist. Ich fand's auch sehr unterhaltsam zu hören, mal ganz davon abgesehen, unabhängig davon, dass ich jetzt so ein Taktik-Freak bin, auch inhaltlich sehr gut. Hört da auf jeden Fall rein, wenn ihr mehr zu Streichs Taktik hören wollt.
Ja, danke, da muss ich's ja gar nicht mehr sagen. Also Rasenfunk-Tribünengespräch. Ich werde es verlinkt haben und ich werde natürlich auch die sonstigen Folgen vom Spotcast verlinken zum Abschied von Christian Streich, weil das ist der Elefant im Raum, den muss man dann auch am Anfang ansprechen. Allein deshalb ist diese Saison eine besondere und gleichzeitig besteht jetzt aber für uns die Herausforderung, nicht nur über Christian Streich zu reden, weil es sollen auch noch andere Dinge passiert sein, habe ich gehört.
Ja, genau. Also es ist ein großes Thema auf jeden Fall, dass Christian Streich aufhört. Dass er aufhört, hat aber auch damit zu tun, glaube ich, zumindest teilweise, wie die Saison verlaufen ist. Mhm. Da hat er viel drüber geredet. Viel Thema war immer, er möchte dann aufhören, wenn er merkt, er hat keine Kraft mehr für die nächste Saison, er hat keine Energie mehr. Das ist so das Thema, was er mal angesprochen hat. Und da war ja früh in der Saison schon mal, ich weiß gar nicht, hatten wir da auch drüber geredet? Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber geredet, nach dem Stuttgart-Spiel, dass er dann ein Interview gegeben hat, der 11 Freunde, wo er gesagt hatte, er hat gerade keine Kraft mehr, wo das dann, da haben dann das erste Mal alle über das große Aus von Streich spekuliert und dann ging es danach aber wieder bergauf. Das war halt wirklich in Verbindung, vor allem diesem 0-5. Mhm. Aber die Saison bewies sich dann doch als sehr anstrengende.
Aber wirklich, also das war am dritten Spieltag dieses 0-5. Gefühlt war es vor 20 Jahren. Es war irgendwie eine lange Saison mit Blick auf den SC Freiburg und dementsprechend ist auch die Herausforderung, diese Saison irgendwie in 5 Aspekte so grob zu packen. Du wirst dennoch daran nicht scheitern, sondern du wirst erfolgreich daran sein, denn ich kenne dich, Nick. Was ist denn der erste Aspekt, den wir brauchen, um diese SC-Saison zu erklären?
Der erste Aspekt beginnt, bevor die Saison richtig beginnt, und zwar geht es um Transfers, den Transfersummer beim SC. Und mein Aspekt ist, der SC Freiburg ist kein großer Verein in Bezug auf die Transfers. Das ist meine Aussage, die ich dazu treffen würde. Und zwar geht es darum, dass man halt wirklich versucht hat, das Regal höher, die Spieler zu bekommen. Man hatte ja im Jahr davor mit Lutz Doan schon wirklich einen Top-Transfer gelandet für auch relativ wenig Geld, wenn man ihn damals zum, ich möchte sagen, tatsächlichen Marktwert, weil ich hätte ihn ein bisschen teurer eingeschätzt, als er am Ende war, geholt. Oder hätte holen wollen, wäre es wahrscheinlich nicht, hätte es möglicherweise nicht geklappt. Diesmal wollte man jetzt ein Regal höher greifen, hat da versucht, die Namen Lukas Beltran und Wilfried Nyonto sind die zwei, die so wirklich oft in den Medien gespielt wurden. Aber da hat sich, ich glaube, Hartenbach oder Seier hatte das auch so gesagt, hat sich eine blutige Nase geholt bei den Wunschspielern. Es hat nicht geklappt, man hat lange verhandelt und man hat halt aber trotzdem versucht, irgendwie Verstärkung für den Kader zu bekommen und nicht einfach nur für die Breite jemanden zu holen. Und das hat halt wirklich gar nicht geklappt. Die breiten Transfers, die man geholt hat, haben irgendwie keinerlei Wirkung gezeigt. Und das, damit hat es dann halt quasi angefangen, dass der SC wirklich im Sommer es nicht geschafft hat. Man hatte keine relevanten Abgänge. Das ist tatsächlich so das Thema, was man das erste Mal seit langem geschafft hat. Aber man hat es halt auch nicht geschafft, irgendwie neuen Input in die Mannschaft zu bringen. Und es kam auch in dieser Saison kein Jugendspieler hoch, der das Spiel jetzt so massiv verändert hat. Klar, du hattest Themen, da kommen wir später dann nochmal genauer drauf. Also gerade großes Thema natürlich nur Atubolu, der im Tor hochgekommen ist, aber du hattest jetzt keinen Jugendspieler wie jetzt Nico Schlotterbeck, als der halt irgendwie von Union Berlin zurückkam, hatte er ja das ganze Spiel so ein bisschen verändert einfach. Und sowas hattest du halt intern nicht, so einen internen Transfer in Anführungszeichen. Und du hast nicht so richtig, du hattest einen größeren externen Transfer, das war Junior Adamu. Da kommen wir später auch nochmal drauf, warum das nicht geklappt hat. Mhm. Beziehungsweise lass es einfach jetzt sofort machen. Also bei ihm ging es halt damit los. Die Verhandlungen waren schon relativ früh im Jahr, sind gelaufen und dann hat man den fix gemacht und dann hat er aber halt bei Salzburg noch weitergespielt und war dann scheinbar schon angeschlagen in den letzten Partien mit Schmerzen, hat aber immer weitergespielt und es niemandem gesagt, auch dem SC beim Medizincheck nicht gesagt, das verheimlicht, weil er Angst hatte, seinen Transfer zu gefährden, scheinbar. Anscheinend nicht scheinbar. Wird mir in letzter Zeit häufig angekreidet, dass ich das falsche Wort sage. Auch wenn es laut Duden ist, es synonym zu verwenden. Back to topic. Adamu hat das verheimlicht, ist dann sogar noch zu Freundschaftsspielen der österreichischen Nationalmannschaft gefahren, hat da auch gespielt und kam dann halt zum SC und war verletzt und nicht fit und hat nahezu die komplette Sommervorbereitung verpasst. Und dann haben es bei Streich ja neue Spieler generell immer so ein bisschen schwierig. Das war ja bei eurer Taktikfolge auch Thema. Also es gibt Spieler, bei denen es direkt funktioniert, aber es gibt halt auch Spieler, die halt länger brauchen. Und gerade wenn du so einen Umschwung hast von diesem Pressing, Gegenpressing-intensiven Leipzig-Spiel zu mehr ballbesitzorientiert, wie es Freiburg die letzten 2-3 Jahre gespielt hat, und halt auch Pressing statt, also strukturierten Pressing-Aktionen in der Defensive gegenüber direktem Gegenpressing, wie es halt Salzburg spielt. Das ist halt auch eine massive Umstellung. Du rennst nicht mehr einfach Ballverlust und du rennst grandios vorne drauf, sondern du musst dich wirklich strukturiert in der Mannschaftsstruktur pressen. Das musst du lernen. Und wenn du halt die komplette Vorbereitung verpasst, dann bist du erstens nicht fit und zweitens hast du es nicht gelernt in der Zeit, in der man es lernen kann. Und dann kam dann nachher auch wieder mit Europa viele englische Wochen, kaum Zeit zu trainieren und da ist Adamu halt einfach nie richtig reingekommen. Und dann stehst du halt mit einer Mannschaft da, die gleiche Mannschaft ist wie letzte Saison, was nicht unbedingt schlimm ist, weil die Mannschaft von letzter Saison war ja gut. Aber du hast die Schwachstellen, die du hattest. Du hast ja häufig, sieht man das bei Teams, die einen starken Saisonstart haben, dass sie zum Ende der Saison so ein bisschen abfallen, weil Teams sich auf sie einstellen und man eben nicht so die neuen Mittel findet. Und jetzt hat man halt nicht nur eine Saison Zeit gehabt, um sich auf den SC Freiburg einzustellen, sondern halt noch eine zweite. Und entsprechend war das, was Freiburg gemacht hat, relativ bekannt und man hat dann zwar versucht, andere Dinge anders zu machen, Dinge neu zu machen, aber da sind dann noch diverse andere Themen passiert, weshalb das nicht funktioniert hat. Aber man hat von außen keinerlei Impuls irgendwie bekommen, um das Spiel zu verändern. Und gerade dieses Thema Tempo in die Tiefe, was ein Adamu hätte bringen können, was man mit Kevin Schade im Winter abgegeben hatte schon, war dann einfach nicht da.
Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich gehabt hätte, weil du so nonchalant über die Abgänge von Schade und Flecken hinweggegangen bist. Ich meine, Schade natürlich, weil er schon im Winter letztes Jahr verliehen wurde, aber weil du gesagt hast, na, die großen Abgänge hat man vermieden. Kann man das wirklich so sagen?
Ja, ich würde behaupten, das kann man so sagen. Wenn man sich's hätte aussuchen dürfen, hätte man vielleicht noch ein Jahr gewartet mit dem Wechsel auf Atubolu. Aber auch Atubolu war so ein bisschen nervös und wollte gerne spielen und er hat das ja den Sommer davor, also vor jetzt 2 Jahren, war es schon mal so ein bisschen eine schwierige Situation, dass er eigentlich gerne mehr Spielzeit gehabt hätte und dann hat man ihm halt mit Pokaleinsätzen und über die dritte Liga ihn halt überzeugt, er soll so weitermachen und sich entwickeln. Und dann war halt einfach die Zeit reif, in der man diesen Wechsel machen musste. Und ich habe das ja vorher schon erwähnt, Atubolu als junger Spieler, der reinkommt, ist ein großes Thema. Und Flecken, dass man ihn verloren hat, ist auch ein gewisses Thema. Ich würde aber behaupten, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Flecken jetzt parallel in England gespielt hat. Okay, also, das hatte ich jetzt nicht ist es immer.
Ist es ist wieder so die Thema. Erstverschlechterung, die jeder Torhüter hat, der vom SC Freiburg wechselt.
Ja. Genau, das Thema hätte ja diese Verschlechterung auch gehabt, wenn er beim SC geblieben wäre. Aber Flecken hat schon sehr an seinem Peak gespielt in dieser Saison davor. Von daher glaube ich, dass man sowieso einen kleinen Rückschritt gehabt hätte und dann gab es auch einfach viele Rückschritte, die das nochmal verschlimmert haben. Also ich finde, ja, es gab Startschwierigkeiten bei Atubolu und es gab auch zwischendurch noch Fehler, die er gemacht hat, weil er jung ist. Aber ich fand den Wechsel von Flecken auf Atubolu gar nicht so gravierend, wie er häufig diskutiert wird. Okay. Ja, es ist ein sehr guter Spieler, aber es ist jetzt nicht so, dass man wirklich da auf der Position plötzlich katastrophal besetzt ist. Man hat da wirklich ein tolles Talent nachbekommen. Und bei Kevin Schade ist es so, der war ja die Hinrunde schon sehr viel verletzt. Also der hat ja die ganze letzte Saison eigentlich kaum relevant gespielt und ist dann im Winter gegangen. Von daher, ja, man hat dieses Tempo-Element auf jeden Fall verloren. Und das hat man in der letzten Saison halt auch schon gesehen, dass das fehlt. Und ich bin ja fest davon ausgegangen, dass Adamu eigentlich diese Rolle einnehmen soll, hatte er aber auch tatsächlich nicht. Also nicht nur, dass er halt verletzungsbedingt und so das Tempo-Element nicht reinbekommen hat, sondern er hat auch diese Schade-Rolle als breiter Spieler, eventuell sogar Wingback irgendwie gar nicht eingenommen, sondern hat wirklich, wenn, dann immer relativ zentral gespielt. Ich glaube, nur in der U23 hat er mal Flügelspieler gespielt. Mhm. Das heißt, man hat auch nicht mal 1:1 ersetzt, sondern mit einem ähnlichen Element versucht, in einer anderen Position zu ersetzen.
Und weil du gesagt hast, der SC sei kein, in Anführungszeichen, großer Verein, also die Spieler, die da kolportiert wurden, also Beltran, der kam von River Plate, der ist dann zu Florenz gewechselt und Nonto, so ist es glaube ich richtig, der ist bei Leeds United. Warum ist der SC kein großer Verein? Kann es nicht vielleicht auch sein, dass der SC entweder zu geizig ist oder zu schlecht verhandelt? Weil Leeds spielt zweite Liga, da wird man natürlich mehr verdienen, okay, alles klar, aber eigentlich hat man doch gute Argumente. Man spielt europäisch, man hat einen guten, sehr, sehr guten Track Record, was darum geht, dass Spieler sich dort weiterentwickeln und dann nochmal weiter wechseln können. Also
es geht auch tatsächlich gar nicht um den Pull, den man vielleicht an Spielern hat. Was man so hört, ein Lucas Beltran wäre mit Kusshand gerne zum SC gewechselt.
Okay.
Der stand in Florenz am Flughafen und hätte quasi, wenn der SC dann das Gleiche geboten hätte, wäre er noch nach Freiburg weitergeflogen. Also der wäre sehr, sehr gerne zum SC gekommen, soweit man das gehört hat, soweit ich das mitbekommen habe, aber sogar lieber als zu Florenz, aber da möchte ich jetzt Florenz auch irgendwie kein Schnippchen schlagen. Es ist auch, da spielt er auch relativ gut und das funktioniert auch sehr, sehr, sehr ordentlich. Es war, glaube ich, auch ein guter Transfer. Aber ich glaube, was haben sie bezahlt? 13 Millionen plus 12 an Boni möglich, also 25 im Paket, ist einfach nichts, was der SC zahlt. Und das sind Regionen, die der SC finanziell nicht eingeht. Man könnte es vielleicht, aber man tut es nicht. Also man hält sich selbst ein bisschen klein. Man könnte bestimmt irgendwie diese großen Transfers auch machen, aber der SC ist der SC und der SC arbeitet nachhaltig und möchte lieber leichte Schritte gehen und sich eben nicht übernehmen. Und das hat in dieser Saison dann tatsächlich mit dem Wunsch, die großen Transfers zu machen, aber der Zurückhaltung, sich nicht übernehmen zu wollen. Du hast jetzt gerade gesagt, man ist zu geizig. Kann man natürlich so sagen, ich würde es jetzt eher halt positiv sehen, dass man da vorsichtig ist.
Ja, natürlich. Aber aber müsste man dann nicht, weil ich finde, man darf jetzt schon durchaus mal kritisch auf diese Transferperiode gucken, weil die hat einfach nicht funktioniert. Müsste
das
man
Thema,
dann
das Thema ist, dass man keine Alternativen haben, hatte.
Ist. Ja, genau, das meine
genau,
ich.
Genau, ja.
Aber das kann also ja
da kann
sein,
ich dir 100% zustimmen.
Stürmer gibt.
Ja, also man hat irgendwie, das Problem ist, das Anforderungsprofil ist auch sehr, sehr schwierig gewesen. Man hat versucht, einen Mittelstürmer zu finden, der besser ist als Gregoritsch, wozu man sagen muss, Gregoritsch hat eine hervorragende Hinrunde 22/23 gespielt, in der Rückrunde aber schon abgenommen und es war auch, also ich hatte das schon in der Rückrunde 23 gesagt, ich glaube, bei Gregoritsch, der wird dieses Peak nicht mehr erreichen, das er hatte. Da geht es bergab. Im Prinzip suchte man jemanden, der dann in dem Zeitpunkt auf einem ähnlichen Niveau ist wie Gregoritsch. Jung und entwicklungsfähig. Und das auf der Mittelstürmerposition ist sehr, sehr schwer zu finden. Es ist extrem teuer. Und ich verstehe schon, dass es dann schwierig ist zu sagen, okay, wir wollen einfach nur Spieler für die Breite holen. Weil da hast du mit einem Höhler, mit Gregoritsch, hattest du Adamu, hattest du ja geholt. Du hast Spieler halt, die zentral da spielen können. Für die Breite, aber halt nicht diesen Spieler mit der Qualität. Und da können wir jetzt vielleicht so ein bisschen schon übergehen in Richtung zweitem Punkt. Abschlusseffizienz ist ein Thema, was sehr, sehr groß dabei war. Jemand, der einfach ein Knipser ist. Und damit meine ich jetzt nicht, es wird immer gesagt, ja, keine Ahnung, je nach Vereinsgröße ein 10-Tore-Stürmer, ein 15-Tore-Stürmer, ein 20-Tore-Stürmer. Ich mache das nicht an Toren per se fest, sondern mir geht es darum, einfach jemand, dessen Hauptqualität es ist, Tore zu schießen. Sowas hat der SC nicht. Gregoritsch hatte das in der Hinrunde, wie gesagt, hatte da eine sehr gute Phase, wo er das gemacht hat. Und er hat es auch diese Saison immer mal wieder gezeigt. Also man hatte da einen Hattrick im Europapokal zum Beispiel. Also da waren schon mal Momente drin, wo er gezeigt hat, dass er eigentlich sehr, sehr gut auch vorm Tor ist. Aber insgesamt über die Saison gesehen ist Gregoritsch einer der schlechtesten Abschlussspieler der Bundesliga. Der schlechteste Abschlussspieler der Bundesliga.
Warte, wir bleiben noch kurz bei Gregoritsch, weil da habe ich noch eine Statistik dazu, die das gut verdeutlicht. Nur 4 Spieler hatten mehr Schüsse pro Spiel aufs gegnerische Tor. Gregoritsch 3,92, 4,00 und dann geht's hoch bis 4,49. Diese Spieler sind Boniface, Kane, Undav und Openda. Die haben geschossen, ist jetzt alles Stand 33. Spieltag, 13 Tore, 36 Tore, 18 Tore, 24 Tore und dann kommt Gregoritsch, 7 Tore. Also zum schlechtesten von denen, zu Boniface, der auch wirklich sich jeden Schuss genommen hat, deswegen kommt er auf so eine hohe Zahl.
Und der auch nur eine halbe Saison quasi gespielt hat. Also der hat, glaube ich, 11 Spiele gefehlt oder so.
Wobei es natürlich jetzt die Schüsse auf 90 Minuten sind. Also ich habe quasi schon diesen
Faktor. Ja, aber die Tore ja nicht.
Genommen. Also die Gesamttore ja nicht. Genau. Ja. Also da hat er quasi schon ein Gap, das fast quasi der Summe seiner Tore entspricht. Also fast 100% weniger. 50%. Aber ihr habt verstanden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe gerade 10 gesagt. Und das ist halt dann schon ein Problem. Und wenn du die Ausnahmen nennst, dann stimmt das zwar. Also gerade in der Europa League hat man das nochmal so. Da hatte man auch das Gefühl, vielleicht kann er das jetzt rüber retten in die Bundesliga-Saison. Aber es war einfach nicht da. Und wenn du dann nicht mal der Einzige im Kader bist, der gerade Probleme mit der Abschlussstärke hat und dem Verwerten von Torchancen, dann wird's halt happig. Und da kommen wir ja zu Spieler Nummer 2, der da zu nennen ist.
Ja, da kommen wir zu Roland Scholloy, der eine starke Hinrunde gespielt hat tatsächlich. Also, aber Scholloy war noch nie ein Typ Spieler, der viel mit Torbeteiligung glänzt, gerade mit Toren nicht. Auch bei Ungarn, wo er ja teilweise wirklich einfach konstant wirklich Sturmspitze Neuner spielt, ist ja niemand, der die vielen Tore macht. Aber, und da fehlte das halt auch. Und Scholloy ist der schlechteste Spieler nach Abschlusseffizienz der Bundesliga. Also rein die absolute Summe, nicht irgendwie gemessen an Schüssen oder sowas, sondern wirklich absolute Summe, Abschlusseffizienz, also Expected Goals, Tore minus Expected Goals, so rum, hat er den schlechtesten Wert der Bundesliga. Und das hat man halt gesehen. Die Effizienz war ein großes Problem. Es gibt Leute, die nennen es dann Spielglück, wenn halt so Tore nicht reingehen. Da bin ich persönlich kein Fan von. Weil es gibt bestimmt Dinge, die so ein bisschen auch auf Glück zurückzuführen sind. Aber Effizienz ist eine Qualität. Und man muss Expected Goals immer so ein bisschen, ich fange mal ein bisschen weitgreifend an, man muss Expected Goals ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil es zum einen natürlich sagt, dass man sich in gute Chancensituationen begibt. Und jemand, der Expected Goals stark unterperformt, da kann es so sein, dass er einfach Pech hat tatsächlich. Also es passiert, es gibt Saisons, wo Spieler einfach nur Pech haben und wo sie einfach nur mit Pech ihre Expected Goals unterperformen. Aber es gibt auch einfach Spieler, die sind keine guten Abschlussspieler. Mhm. Großes Thema für mich, Mainz 05, die ja in Expected Points-Tabellen überragend sind. Ja. Also wirklich alles wegballern. Aber der ganze Kader, abgesehen von Ludovic Ajorg, der in einer katastrophalen Form ist diese Saison. Also der ist ja eigentlich dieser Knipser bei Mainz, aber ist wirklich katastrophal in Form. Alle anderen, Johnny Burkhardt, Richter, Lee, Gruder, sind alles Spieler, die Vorarbeit leisten. Die kreieren Chancen, die erobern Bälle und kreieren Chancen, aber keiner von denen schießt Tore. Und genauso ist es beim SC halt auch so ein bisschen gewesen. Man hat mit Gregoritsch diesen einen Spieler gehabt, der das hätte tun sollen, der eben an Form verloren hat, wo es nicht funktioniert hat. Und man hat dann viele andere Spieler, unter anderem halt einen Scholloy, der viel offensiv gespielt hat und viel dabei war. Und auch, wie gesagt, eine sehr gute Hinrunde. Für mich der beste Spieler der Hinrunde eigentlich gespielt hat. Aber die Tore fehlten. Und für mich das klarste Beispiel für dieses Thema und dann noch ein zweites Thema ist das Spiel gegen den VfB Stuttgart in der Hinrunde. Man hat 0-5 verloren. Und 0-5 klingt extrem. Wirklich extrem. Aber Stuttgart hat nach 20 Minuten 0-3 geführt. Auch das klingt extrem. Wenn man sich aber anschaut, wie das Spiel verlaufen ist, hätte der SC früh auch einfach 3 Tore schießen können. Also man hatte früh wirklich, also 2 2 sehr realistisch, mit ein bisschen Glück und Effizienz sind es 3. Und dann führst du, bevor Stuttgart das erste Tor schießt, führst du 3-0 und das Spiel und vielleicht die Saisons. Ich möchte da jetzt nicht meckern und die Saisons halten sich bestimmt nicht an diesem einen Spiel auf. Aber es ist ja so schon gerade dieses Duell gegen Stuttgart, Derby, Stuttgarter sagen vielleicht nein, aber es ist ein gewisses Prestige-Duell, nennen wir es so, hat ja schon eine Brisanz auch und eine gewisse Stimmung. Und wir haben eben schon über Streich geredet, der danach auch gesagt hat, boah, ich bin gerade richtig alle nach diesem Spiel. Und so geht es den Spielern ja auch, wenn du dich 0-5 vom Rivalen abschießen lässt. Ist einfach nicht geil. Und wenn du das 3-0 führst und dann vielleicht nicht hergibst, dann läuft das Spiel halt auch ganz, dann läuft vielleicht auch die Saison dann hinten raus ganz anders. Also da ist auch sehr viel anderes möglich. Aber stattdessen hat man dann nicht mit der ersten Chance in dem Spiel tatsächlich, also die erste Chance hat Atubolu, glaube ich, pariert, aber dann mit den ersten, ich sag mal, 5 Abschlüssen 3 Tore kassiert und das ist auch ein Trend, der dazugehört zum Thema Effizienz und Spielglück, dass Gegner sehr effizient waren früh im Spiel und man selten das Spielglück hatte, dass die ersten vorbeigehen, sondern sehr, sehr oft, und es war auch oft Thema in Gesprächen mit Streich, ist, dass der erste, der zweite Schuss landet im Tor. Und das war nicht per se ein Torwartfehler. Also es kommt noch eine Zeit, wo dann Noah Atubolu auch wirklich Probleme hat mit gewissen Themen. Aber gerade zu Saisonbeginn, wo das sehr häufig passiert ist, da war es einfach Pech. Man hat Abschlüsse zugelassen und die waren aus den unmöglichsten Winkeln drin. Und das gehört halt auch dazu. Und dann noch ein Punkt, der dann auch dazu kommt, ist das Thema Standards.
Yes.
Man hat wirklich über Jahre hinweg war der SC Freiburg der Verein mit Grifo, mit Günther, Johnny Schmid, auch sehr guter Standardschütze gewesen. Jetzt muss ich gerade zurückschauen, wer war noch gut? Ich glaube, Schuster hat auch gute Standards gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Wirklich Spieler, die diesen Verein über Standards getragen haben, mit halt dieser, also diese krasse Saison 21-22 mit Grifo, Günther. Und das hat diese Saison gar nicht funktioniert. Wirklich nicht. Also wirklich. Und man hat Alternativen. Ein Thema ist, dass halt Günther lange verletzt ist. Da kommen wir dann auch gleich nochmal dazu. Und die Linksfußstandards wegfallen. Was aber nicht hätte sein müssen. Man hat mit Litz Doan einen sehr guten Standardschützen. Doan hat in seinem ersten Spiel für Freiburg, 22-23, Pokalspiel in Kaiserslautern, spät das 2-2 Ausgleichstor über einen direkten Freistoß geschossen. Und danach vielleicht eine Handvoll in 2 Saisons Standards noch schießen dürfen. Wenn ein Grifo in schlechter Form ist, wenn die Abläufe nicht funktionieren, warum verändert man nichts? Das war so eine Frage, die mir wirklich die ganze Saison im Kopf steht. Warum verändert man nichts? Man hat im Winter Florent Muslia geholt, oder Florent Muslia, ich weiß gar nicht gerade, aus Paderborn, der selbst über Standards den SC aus dem Pokal geschossen hat. In der Hinrunde, also der mit dem SC Paderborn den SC Freiburg aus dem Pokal geschossen hat, mit wirklich einem traumhaften Freistoß auch der, er hat wenig gespielt, aber selbst wenn er auf dem Feld war, durfte er die Standards nicht schießen.
Ja, mein Eindruck war, dass Freiburg immer darauf gebaut hat, naja, irgendwann kommt die alte Stärke bei Grifo und bei Günther, als er dann wieder gespielt hat, zurück. Aber es waren halt am Ende sind es die 4 Schüsse nach Standards, die man ligaweit hatte. Und das ist für Freiburg ein katastrophaler Wert.
Ja, weil man halt wirklich davor wirklich sehr viel davon gelebt hat. Und viele sehen das als negativ. Und ich bin auch, ich muss zugeben, ich bin bei Union jemand, der auch immer wieder kritisiert hat, ja gut, die machen 90 Minuten nix und dann kommt ein Döki-Kopfball nach Ecke. Es ist aber auch halt einfach eine Qualität. Die kann man trainieren, da kann man dran arbeiten, ne? Und dann ist es einfach ein wichtiges Thema, ob du bei Standards erfolgreich bist oder nicht. Ich hatte Sonntag im Podcast auch schon oder Montag drüber geredet, dass es ja auch Einwürfe immer mehr Thema werden, was ja auch mit Cedilla, der ein sehr guter Einwerfer ist, eigentlich auch beim SC ein Thema war. Da gab es dann tatsächlich 1-2 Tore mal diese Saison, aber dafür, dass du eigentlich so einen guten Einwerfer hast, ist da auch sehr wenig draus passiert. Also das war dann gegen Bayern? Ich glaube, es war gegen Bayern, dieses Höhler-Tor abgelegt von Gregoritsch, der dann irgendwie
ja genau, das war der
mit der Hüfte halb hoch irgendwie dann den Ball, also das ist auch, also auch ein kurioses Tor und das ist das einzige relevante Einwurftor der Saison. Ja, also man hat aus Standards, was früher, auch Einwürfe waren früher eine Stärke, Ich erinnere mich auch gegen, ich glaube, es war sogar auch das Münchenspiel, wo Höhler nach einem Einwurf stark verlagert und dann kommt ein Angriff raus. Also man hat so Momente gehabt, die gezeigt haben, der SC, da ist Qualität da, aber es sind wirklich, ich weiß nicht, ob es eine Standardformschwäche gibt. Gibt sowas? Also.
Naja, also ich meine, ich glaube, wir werden gleich noch über Themen sprechen, die damit zu tun haben, also dass man eben manchmal zwangsweise rotieren musste und so weiter. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass der SC Freiburg so eine Grundeigenschaft verloren hat, beziehungsweise zwei Grundeigenschaften eigentlich. Und das ist mir auch erst in der Rückschau so richtig bewusst geworden. Das eine ist, dass man den Ball gerade eigentlich nicht so gerne haben will. Es gibt nur drei Teams, die noch weniger Ballbesitz hatten in dieser Saison. Also die Statistiken sind jetzt alles Stand 33. Spieltag, aber so arg wird es sich nicht verändert haben. Ich sage es nur dazu, schreibt mir keine Mails, wenn es doch der fünftbeste wenigste Ballbesitz ist der Liga. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sehr, sehr viele sehr viele Pässe zulässt, bevor man selber ins Pressing kommt. Also sprich, die Pressing-Intensität war wesentlich niedriger als sonst und ist tatsächlich auch der höchste Wert, ligaweit. Also es gibt kein Team, nicht mal Darmstadt hat irgendwie zurückhaltender gepresst. Und dass man in diesen beiden Aspekten, die nicht alleine über Fußballspiele entscheiden, die aber für den SC Freiburg immer Teil der Identität waren, so aus dem Rahmen fällt, dass in der Rückschau konnte ich mir dann auch Szenen dazu hervorrufen, aber das hätte ich nicht gedacht. Und vielleicht kommt dann eben bei sowas dann auch zu tragen, wenn solche Dinge fehlen, fehlt auch Positionsspiel, dann sind Standards auch nicht so gut. Und dann werden wir sicherlich noch über Formschwächen bestimmter Spieler gleich noch sprechen müssen. Ja. Aber es war nicht ganz der SC diese Saison.
Ja, ich würde das Passes per Defensive Action gar nicht zu hoch sehen, weil ich glaube, da hat man letzte Saison schon massiv abgebaut. Ich glaube, der Wechsel auf Gregoritsch im Sturm ist ein Thema, was einfach. Also wen hatte man davor? Halt Höhler, klar, Höhler. Niederlechner, ne, GD, so, das sind so Spieler. Da ist die arbeiten noch einfach gegen den Ball, die sind sehr gut im Pressing. Mit Gregoritsch hat man das schon so ein bisschen rausgenommen. Also es war auch in der letzten Saison schon so, dass Pressing, dass das generelle Pressing nach vorne, das Angriffspressing nicht mehr so stark war. Mhm. Jetzt hat man diese Saison generell, und das gehört mit Sicherheit auch dazu, aber generell einfach. Man hat doch in der Vorbereitung schon sehr viele Verletzungen gehabt. Und da können wir jetzt so ein bisschen vielleicht auch überleiten zum nächsten Punkt. Ist das Thema Ausfälle und Schwächephasen. Ich hatte das, du hast vorher gesagt, es gibt so viel zu sprechen. Ich hatte ursprünglich zwei Themen. Einmal Schwächephasen, also einmal Ausfälle. Ich musste die jetzt noch zusammenfassen in ein Thema, damit ich bei fünf Aspekten bleibe. Die haben so ein bisschen die Saison versaut. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt meckern muss, wenn Lienhardt fit gewesen wäre, würde man Champions League spielen. Wenn Grifo besser gewesen wäre, würde man Europa spielen. Oder wenn Ginter sich nicht verletzt hätte, würde man wenigstens Conference League spielen. Also so ist es nicht, sondern es war wirklich, ich habe das Adamu-Thema schon angesprochen, man hatte in der Vorbereitung viele Verletzte, immer wieder Ausfälle. Das Thema Christian Günther kam dazu, der sich zweimal den Arm gebrochen hat, wobei man fast im Nachhinein sagen muss, dass das zweite Mal eine glückliche Fügung war, weil dabei eine Infektion im ersten Bruch festgestellt wurde, die ihn dann für die komplette Hinrunde rausgeworfen hat, beziehungsweise den 17., also das komplette Resthalbjahr bis Jahreswechsel, es waren ja nur 16 Spieltage. Man hat das Adamu-Thema, Scholloi ist dann in seiner besten Phase, hat sich verletzt. Zu Ausfällen gehört auch, dass Nicolas Höfler sich aus der Vorsaison eine rote Karte, aus dieser Saison eine rote Karte und zwei Gelbsperren eingesammelt hat. Das gehört auch dazu. Auch ein Merlin Röhl, der sich eine rote Karte eingesammelt hat und danach nicht mehr in Form gekommen ist. Also das ist auch ein Thema, auch Platzverweise, die so ein bisschen.
Wie mehr diese Form. Saison? 6 Platzverweise, glaube ich, insgesamt 2 waren es in der letzten Saison.
Also sehr. Ich möchte nicht sagen unglücklich, weil es war teilweise auch sehr verdient. Mhm. Aber man hat sich da deutlich häufiger ein Ei gelegt, weil, und das ist für mich ein Thema, wo ich gerade noch so ein bisschen hinkommen wollte, man hat als Mannschaft nicht mehr so gut verteidigt. Mhm. Und das hat man schon unabhängig von den Verletzungen gesehen, würde ich behaupten. Also anfangs hattest du klar Christian Günther, aber auch sonst, also auch die Abstimmung zwischen Ginter und Lienhardt hat nicht so funktioniert wie in der Vorsaison. Das war ja wirklich. Du hast Schlotterbeck mit Ginter ergänzt und Ginter und Lienhardt sind das Innenverteidiger-Duo der Liga gewesen in der Saison 22-23. Und das hast du gar nicht mehr hinbekommen. Also Lienert hat verlängert, was ein sehr, sehr wichtiger Schritt war. Und ich bin auch immer noch sehr, sehr glücklich darüber, dass es passiert ist. Aus Freiburger Sicht. Aber in der Saison haben beide schwach angefangen und die Abstimmung hat nicht funktioniert. Dann hattest du ein bisschen Problem, dass du mal wieder die Rechtsverteidigerposition nicht so richtig füllen konntest. Also du hattest es ein Jahr davor, wo du dann Zikir hattest und dann Kübler und dann hat sich Sidia plötzlich, der ja gelernter Innenverteidiger ist, plötzlich rechts durchgesetzt. Jetzt hattest du es dann wieder. Eigentlich war Kübler rechts so eher die bessere Option. Der musste dann aber nach links, weil ja Günther ausgefallen ist. Und dann hast du wirklich, du hast defensiv einfach keine richtige Abstimmung hinbekommen. Dann hast du die ganze Vorbereitung auch so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass du ja weißt, Nicolas Höfler fehlt den ersten Spieltag, noch gesperrt von seinem Foul gegen Luca Waldschmidt in Wolfsburg aus der Vorsaison. Das heißt, du hast da auch so ein bisschen die ganze Zeit schon darauf hingearbeitet, dass dein wichtigster Defensivorganisator irgendwie fehlt. Und das hat dazu geführt, dass gerade der Saisonstart sehr chaotisch war. Und Matthias Ginter hat besser in seine Form gefunden. Auch ein Lienert ist dann ein bisschen besser geworden, ist aber dann noch im November, glaube ich, verletzt ausgefallen für den Rest der Saison, so mehr oder weniger. Es waren zwei Verletzungen direkt hintereinander, aber effektiv ist er fast durchgängig weg gewesen. Ginter hat sich dann auch, hat auch eine Achillessehnenverletzung aus der Hinrunde noch ewig lang durchgeschleppt, die ihn am Ende rausgeworfen hat. Und dann hast du halt wirklich dieses Defensivthema gehabt. Du bist einfach nicht in eine richtige Struktur gekommen. Du hast, früher war es sehr, sehr oft Thema, Freiburg hatte immer gute Torhüter, die einfache Schüsse abwehren. Mhm. Das heißt, du hast häufig dieses Thema gehabt, du lässt die Schüsse mit, in Anführungszeichen, niedrigen Expected Goals Werten lässt du zu und dann kann der Torwart glänzen. Da hat ein Flecken geglänzt, ein Schwolo geglänzt, ein Flo Müller geglänzt, ein Baumann sowieso geglänzt, Bürki, so, das sind die ganzen Torhüter, das ist so das Freiburger Ding, man hat Torhüter geholt, die da reinpassen und man hat defensiv so, das so strukturiert, dass das passiert. Das hat nicht mehr funktioniert, sondern die Schüsse, die man zugelassen hat, waren plötzlich gute Schüsse. Und dann kam es halt auch wirklich häufig so, dass dann der erste Schuss drin war, der zweite Schuss drin war und dann liegst du plötzlich halt wegen Stuttgart plötzlich nach 20 Minuten 0-3 zurück und das ganze Spiel ist versaut. Und das hängt alles so ein bisschen mit zusammen. Da gehört dann auch dazu, dass ein Flecken vielleicht den einen oder anderen Ball mehr pariert hätte als ein Atubolu, aber es gehört halt auch dazu, dass die Schüsse auch einfach ganz andere waren. Also Atubolu hatte zur Hinrunde, ich habe es jetzt leider nicht mehr nachgeschaut, die schwierigsten oder die höchsten Expected Goals Werte pro Schuss, die er zu verteidigen hatte, in der ganzen Bundesliga von allen Torhütern. Und das ist ja wirklich das genaue Gegenteil von SC Freiburg. Eigentlich ist der SC die andere Richtung, eher so eine der niedrigsten Expected Goals Werte pro Schuss, die man zulassen möchte. Das ist so die Defensivstruktur immer gewesen. Und das hat halt, wie gesagt, viele Gründe. Zum einen die Verletzungen, die man immer wieder hat, die sich auch lange durchgezogen haben und die vielen Rotationen, aber halt auch einfach, woher auch immer es kommt, schlechte Eingespieltheit und Formschwächen. Und das zeigt, um zum nächsten Punkt zu kommen, das Thema, dass der SC zwar einen sehr, sehr guten Kader hat und auch immer noch einen gefestigten Kader hat und halt auch niemanden wirklich effektiv verloren hat. Wie gesagt, Flecken, wir haben das Thema jetzt schon gehabt, aber sonst von den Feldspielern, und das sind ja die, die gerade diese Abschlüsse beeinflussen können, hat man niemanden verloren und trotzdem Schwächephasen, Ausfälle machen die Saison einfach kaputt, um wieder zu dem Thema zu kommen. Man kann sie nicht ersetzen. Man hat da mit einem Gulde oder so immer noch gute Optionen und man hat es über die Saison geschafft, auch irgendwie immer so eine ordentliche Mannschaft zusammenzustellen. Aber trotzdem, wenn dir Spieler wegbrechen, die vorher vielleicht die Besten der Saison waren, in diesem Duo Ginterlin hat, das ist, der SC ist dann erst recht kein großer Verein, wie Bayer Leverkusen, wenn ein Hinkapier ausfällt, spielt halt ein Tapsoba oder ein Stanisic oder Kosunu oder Andrich rückt halt mal zwei Spiele zurück, wenn Tah ausfällt. Also das ist halt so dieser große Unterschied, weshalb ich auch hier nochmal sagen kann, also Freiburg ist ein größerer Verein als noch vor 10 Jahren. Christian Streich hat den Verein groß gemacht, aber Freiburg ist kein großer Verein in diesem Sinn.
Ja, also zuletzt, dass man so viele Gegentore kassiert hat, das war 2018-19, da ist man 13. geworden, also 58 Gegentore waren es jetzt, damals waren es dann 61, ansonsten war man immer besser und man muss ja dazu sagen, der SC Freiburg war ja noch nie das Team, das über eine plus 40er Tordifferenz seine Punkte geholt hat, sondern es war immer schon viele Tore schießen, viele Tore, relativ viele Tore kassieren, aber halt das Delta war dann trotzdem noch da, weil man eben mehr Tore geschossen hat. Das war schon wirklich sehr auffällig. Ist es von mir ungerecht, wenn ich sage, angesichts dessen, dass in der Rückrunde ab einem gewissen Punkt absehbar war, wir bekommen bestimmte Spieler nicht mehr zurück, weil die dann quasi für diese Saison ausgefallen sind, und B, die Defensive ist auch ein Problem, dann muss eben Jannik Keitel muss irgendwie Innenverteidiger spielen, Kübler und so weiter und so fort. Und dennoch hat Christian Streich weiter das gemacht, was er so gerne tut, nämlich zwischen Vierer- und Fünferkette hin und her wechseln, je nach Gegner und zum Teil auch innerhalb von Spielen. Ist es ungerecht zu sagen, vielleicht hat das auch verhindert, dass da mal eine bessere Struktur reinkommt?
Oh, schwierig, weil ich glaube, ich würde sogar den genauen Gegenpunkt machen.
Er hat es zu wenig gemacht.
Er hat zu wenig sich darauf angepasst, was er für Spieler hat. Also er hat viel versucht. Das Thema mit Keitel in der Innenverteidigung ist ja, das hat spielerisch halt sehr, sehr gut funktioniert eigentlich, aber defensiv wechselhaft. Also man hatte Spiele, Lens Hinspiel überragend, und dann hatte man auch Spiele, wo Keitel defensiv einfach schlecht war, weil er kein gelernter Innenverteidiger ist. Man hat das aber trotzdem vorgezogen gegenüber einem Attila Salai, den man im Winter ausgeliehen hat, Makengo, der ja dann später auch nochmal gespielt hat, der gelernter Innenverteidiger ist, Kübler in die Innenverteidigung zu ziehen. Kilian Sidia, gelernter Innenverteidiger, hat, glaube ich, 2 Innenverteidigerspiele gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, hat da nicht gefallen und dann nie wieder Innenverteidigung. Also diese Dreierkette Halbrolle, ja, aber nie wieder Viererkette Innenverteidigung gespielt, obwohl das seine Position ist. Das hat er gelernt, das hat er seine ganze Jugend gespielt. Der hat vor Freiburg wenig relevant rechts gespielt. Und weil man halt wirklich gesagt hat, okay, wir wollen diesen Spielstil beibehalten, wir wollen eigentlich spielen, wir wollen einen Jannik Keitel hinten drin haben, der das Spiel ein bisschen strukturiert und dieses spielerische Element, was mit Ginter und Lienert weggebrochen ist, beibehält. Weil das wichtig ist. Und ich würde behaupten, für den Erfolg wäre es wichtiger gewesen oder wäre es besser gewesen, das anzupassen. Mhm. Aber man hat in den letzten Jahren diese Entwicklung gehabt von viel Pressen und schnelle Umschaltsituationen zu in den letzten 1-2 Jahren, gerade mit Gregoritsch. Diese Hinrunde war halt wirklich die Zeit, du hast viel den Ball gehabt, viel in der Innenverteidigung gehabt und dann überfallartig angegriffen, schnell, aber strukturiert und selbst kontrolliert. Mhm. Und das war ja früher gar nicht so. Also du hast, glaube ich, auch in der ST-Folge mal gesagt, dieses mir wolle de Ball habe, ist mehr so, wir wollen ihn jagen und erobern und dann umschalten, als wir wollen ihn wirklich haben. Und mittlerweile ist es halt wirklich ein, wir wollen ihn haben. Wir wollen den Ball am Fuß haben und dann das Spiel kontrollieren und eröffnen.
Aber warum hat man dann so wenig Ballbesitz?
Weil, schwierig. Weil ich würde behaupten, weil es schlichtweg das die Form und die Spieler nicht hergegeben haben diese Saison. Also du hast dann versucht, es irgendwie zu verändern und es ist wirklich schwierig zu erklären, glaube ich, weil du hast Spieler mit Formschwächen gehabt, die nicht erklärbar sind. Ein Thema, was wirklich massiv ein Thema war diese Saison, ist Grifo Günther, der linke Anker, wie das ja in Freiburg so den Spitznamen hat, die ja lange Leistungsträger waren. Und klar, Günther war lange weg und Günther war auch, als er zurückgekommen ist, dann ist in der Rückrunde nicht in der Form gewesen, wie er schon war. Aber gerade ein Grifo hat vielleicht Günther sehr vermisst, aber auch mit Kübler, mit Makengo, mit Weishaupt, mit Kenneth Schmidt, ich weiß gar nicht, wer alles mal links hinten gespielt hat in dieser Saison. Es hat mit niemandem so richtig funktioniert und auch als Günther zurückkam, hat diese Kombination auf links und generell das Grifo-Spiel nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, dass das halt immer ein Thema war im Ballbesitz. Du kannst Grifo eigentlich immer anspielen und der macht dann irgendwas damit, wenn du es eben nicht schaffst, sinnvoll aufzubauen. Aber wenn du halt das Problem hast, dass du sowieso an der Struktur versuchst zu arbeiten und irgendwie versuchst, sie beizubehalten, aber dafür andere Dinge aufgeben musst, und dann hast du noch so eine Leistungsschwäche drin, wie von Grifo, dann ist halt einfach irgendwann, dann geht so ein bisschen auch die Spielidee verloren. Und dann sieht man das, was du eigentlich machen willst. Und ich würde behaupten, es kam immer mal wieder durch. Also es gibt Spiele, ganze Spiele teilweise Halbzeiten, wo du wirklich siehst, das ist so die Idee, so würde der SC eigentlich gerne spielen lassen. Mhm. aber du kannst es aus Fitnessgründen, aus Verletzungsgründen, aus Leistungsgründen, aus was auch immer für Gründen. Es gab wirklich Unmengen an Gründen dieses Jahr. Und das soll keine Ausrede sein. Wie gesagt, ich glaube, man hätte da auch anders drauf reagieren können. Und ich glaube, Christian Streich hat da, ich möchte ihn nicht zu viel kritisieren, weil ich glaube, das wäre unfair über das, was er in seinen 12 Jahren gemacht hat. Aber ich glaube, er hat in diesem Jahr zu viel versucht, auch an der Entwicklung festzuhalten. Und es ist zu wenig darauf eingegangen, dass er halt diese Probleme hat, gerade personell.
Ja, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Also zum einen wollte ich einschränken, es haben sich tatsächlich nach dem 34. Spieltag die Ballbesitzzahlen noch gedreht. Es ist der 7. wenigste Ballbesitz der Liga, laut FBref und laut WhoScored, glaube ich, sogar nur der 8. oder 9. wenigste Ballbesitz. Auch interessant.
Das ist erstaunlich krasse Bewegung.
Ja, die lagen alle so eng beieinander. Aber generell hat man halt einfach, also man ist umringt von Bochum, Köln, Darmstadt, also
ja.
Es gibt schon so grob ein Tier.
Also es ist schon einfach Thema, dass man es einfach nicht geschafft hat, den Ball zu behaupten, ja.
Genau, und da habe ich ein anschließendes Thema, was dann, glaube ich, auch überführt in deinen nächsten Aspekt dann. Denn wenn man sich nämlich ligaweit mal die Entwicklung anguckt, dann sehen wir ja, dass die Teams belohnt wurden, die es irgendwie schaffen, übers Zentrum aufzubauen. Weil offenbar alle Mechanismen mit, wir pressen jetzt die Außenverteidiger und so weiter, das kann jetzt anscheinend jeder so gut, dass du entweder den Ball lang schlägst, à la Bochum, oder du findest immer mal wieder einen Weg vom Flügel ins Zentrum oder die Königsdisziplin, das haben nur die wenigsten geschafft, Leverkusen, Stuttgart von allem, übers Zentrum aufzubauen. Haben wir da vielleicht auch noch einen Punkt beim SC Freiburg? Weil man eben sagen muss, ich meine, du hast die Form von Höfler plus die Ausfälle, selbstverschuldeten Ausfälle durch Platzverweise schon angesprochen. Aber ich würde auch sagen, Eggestein, Höfler, das schreit jetzt auch nicht aufdrehen und Laserpass über 2 Pressinglinien hinweg.
Es ist ein Thema auf jeden Fall. Ich habe gerade, als du angefangen hast zu reden, es ist so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, als ich dachte, wo wir hingehen. Ich habe gerade geschaut, ich habe am 7. September einen Artikel geschrieben, dass die Problemzone ist das Mittelfeld beim SC Freiburg nach dem 0-5 gegen Stuttgart, weil die Bundesliga so viel übers Zentrum gespielt hat dieses Jahr und Freiburg es in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut geschafft hat mit Höfler plus X, wer auch immer das war, also mit einem Abraschi war das schon sehr gut, der ja sowieso so ein kleiner Balljäger ist, mit Santa Maria hat es dann auch ganz gut funktioniert, mit Keitel, mit Eggestein, mit, ich glaube, Tempelmann hat stellenweise da gespielt. Wer auch immer, Haberer ganz lange natürlich, jetzt bei Union auch noch eine kritische Rolle in dieser Saison spielen. Sie haben es immer geschafft, zu zweit das Zentrum sehr, sehr gut zu verteidigen. Und sie haben es immer geschafft, selbst gegen Dreier Mittelfeld. Und das war immer ein Vorteil. Der Gegner spielt zu dritt im Mittelfeld und Höfler plus X. Höfler macht so anderthalb, ein Dreiviertelspieler zu. Vielleicht 2 Spieler zu und der Kollege macht den Rest zu. Und dann verteidigst du das Mittelfeld. Und das funktioniert diese Saison zum einen nicht mehr, weil Höfler immer wieder fehlte. Das Thema hatten wir. Und zum anderen aber auch, weil halt die Gegner besser darin geworden sind, durchs Mittelfeld zu spielen, sich durchs Zentrum zu kombinieren, sodass es eben nicht mehr funktioniert, zu zweiten Trio oder gegen Leipzig sogar ein Quartett zu verteidigen. Und dadurch hast du wirklich immer wieder das Problem gehabt, dass du es gar nicht geschafft hast, das Zentrum zu schließen. Und das ist, es mag jetzt so ein bisschen die andere Richtung sein, als du wolltest, weil du bist eher dahin gegangen, Freiburgs Ballbesitz wahrscheinlich. Aber das bedeutet natürlich auch, dass du, um wieder auf die Passes per Defensive Action zu kommen, sehr wenig es schaffst, das Zentrum zu schließen und den Ball dahin zu lenken, wo du ihn erobern kannst. Nämlich auf den Flügeln, wo das dann immer wieder funktioniert hat. Das hast du auch schon angesprochen. Und das ist was, was Freiburg über die ganze Saison hinweg nicht so richtig zubekommen hat. Und auch das ist ein Thema, wo ich sage, da fehlt mir von Streich die Entwicklung. Auch schon länger, auch schon ein Jahr davor. Also es gibt, und das vor allem diese heftigen Niederlagen waren immer in solchen Spielen, wo das aufgefallen ist. Du hast in der Vorsaison 0-5 gegen Bayern verloren, 0-6 zum Rückrundenauftakt 2023 gegen Wolfsburg verloren, die auch mit einem Dreier-Mittelfeld gespielt haben. Also du hast wirklich diese Spiele gehabt, wo der Gegner durchs Zentrum spielt und sich da frei durchs Zentrum kombinieren kann und du das nicht geschlossen kriegst. Und die gehen massiv runter, aber natürlich hast du auch in Spielen sonst da Probleme gehabt. Und dadurch verlierst du Zugriff, du verlierst Ballbesitz. Das gehört halt auch dazu. Wenn der Gegner viel spielen kann, geht auch dein Ballbesitz runter. Selbst wenn du versuchst, wenn du den Ball hast, strukturiert zu spielen. Solange der Gegner den Ball hat, hast du ihn nicht, obviously. und das ist halt auch dieses Mittelfeldthema. Und dann hat man versucht, immer mal wieder mit einem Dreier-Mittelfeld zu agieren, aber es hat nie richtig funktioniert. Die Zehner-Personalie hat man dann mit Röhl zwischenzeitlich mal drin gehabt. Das hat dann auch, das war dann zufällig auch die, ganz zufällig die bessere Phase der Saison. Und aber als der dann halt raus ist, lief es halt auch wieder nicht mehr. Und ein Trey ist ja, Daniel Kofi Trey, der ja seit über einem Jahr mit Kreuzbandriss fehlt. Das war auch jemand, der da in der Vorsaison viel auf dieser Position machen konnte. Ja, und dadurch hast du halt wirklich dieses Zentrum, das gegnerische Zentrum nicht zubekommen, aber dadurch, dass der Gegner dann halt auch im Zentrum eng war. Und das war ja was, was Freiburg auch immer wieder gemacht hat, mit Grifo, dass du dann, obwohl du nur zwei Zentrumsspieler hast, selbst Spieler ins Zentrum gezogen hast. Und dann selbst durchs Zentrum kombiniert hast. Ja, aber der Gegner hat jetzt halt drei Spieler im Zentrum. Mhm. Und wenn du zwei hast und ziehst Grifo dazu, sind es immer noch drei. Und das ist so ein bisschen, das ist eine Entwicklung, die mich tatsächlich so ein bisschen, ja, die mich so ein bisschen traurig macht, weil ich glaube, Streich hat es wirklich geschafft, sich über Jahre hinweg immer sehr gut an die Bundesliga anzupassen und nicht wie, ich glaube, das war auch Thema bei euch, eben nicht sich anzupassen an das, was alle machen, im Sinne von er macht es auch, sondern sich anzupassen an das, was alle machen, im Sinne von er findet die Antwort darauf,
ja, genau,
was alle machen. Und das mit, gerade mit diesem Zentrumsfokus, da hat Streich die ganze Saison, wie gesagt, es ist halt super schwer, weil vielleicht wäre es auch anders gelaufen, wenn du einen Ginter und Lienert hast, Höfler ist 34 Spieltage fit und dann,
also wir hoffen,
kannst du auch anders reagieren. Wär,
ehrlich. Also davon würde ich
nein,
ausgehen.
Also ich mein,
aber die Idee 4-4-2 Raute, wie sie Augsburg gemacht hat unter Torup, die hätte halt auch gut von Streich kommen können und die hätte auch damals, war ja noch andere Verletzungssituation damals, das hätte damals super gepasst und die 1000 Verlagerungen, die immer gespielt haben und hohes Pressing und aber gegen den Ball waren die dann, da war aber das Zentrum so richtig dicht.
Ja, man hat es situativ immer mal wieder probiert, also ich erinnere mich an einzelne Spiele, meistens auch so ein bisschen notgedrungen, also gegen Leipzig hat man häufig ein 5-3-2 gespielt, die aber halt dann 4 Zentrumspieler haben, wo es dann halt auch wieder eine Unterzahl ist. Also das hättest du dann...
Ja, vor allem Leipzig ist ja, also das ist ja das Kryptonit für Freiburg aus ganz vielen Gründen.
Ich glaube halt auch deshalb. Also ich glaube, ja, das ist auch dieses Zentrumspiel, was ja bei Leipzig Thema ist. Leipzig, also generell dieser, der originale Red Bull-Fußball, so wie es Salzburg spielt und so wie es auch Leipzig früher gespielt hat. Unter Nagelsmann ist man dann davon weggekommen und jetzt mit Rose aber wieder hat es halt diese zentrumsorientierte 4-2-2-2. Zeit ja schon, ich bin in der Mitte, ich habe keine Breite, sondern ich fokussiere mich aufs Zentrum, spiele durchs Zentrum. Ich glaube, das liegt einfach dem Freiburger Spiel nicht und da hat Streich einfach nie eine Lösung drauf gefunden. Und ich kann dir keine Lösung dazu sagen. Ich möchte da nicht neunmal klug sein. Ich möchte nicht sagen, ich hatte in meinem Artikel da Lösungsvorschläge gemacht, Ideen, wie ich es probiert hätte. Aber ich kann dir nicht sagen, das funktioniert und das ist die Lösung dafür und so musst du es machen. Aber es gibt, du hast gerade angesprochen, die Raute von Augsburg zum Beispiel, generell, dass immer mehr Teams es geschafft haben, sich auch von Halbpositionen mehr ins Zentrum zurückzuziehen, wenn du ein 3-4-2-1 spielst, also Leverkusen zum Beispiel, Stuttgart natürlich auch, wenn sie, ja, haben ja sehr variabel gespielt. Mhm. Genau, die Doppel-10, Frankfurt, auch die Doppel-10 früher, Younes Kamada, glaube ich, war das stellenweise. Das war, glaube ich, so die Hochphase, wo du dann auch immer wieder es geschafft hast, gegen den Ball auch das Zentrum zu schließen. Den Ball auf den Flügel zu lenken. Glasener Wolfsburg 4-2-3-1 mit sehr enger Offensivreihe auch immer wieder das Zentrum zugemacht und dann auf den Flügel gearbeitet. Sowas hast du in Freiburg einfach nicht hinbekommen. Und das ist so, das ist das, was am Ende fehlt. In Streichs Trainerentwicklung. Und ich glaube, das hat man in dieser Saison halt auch gesehen.
Ja, vielleicht auch, weil bei Christian Streich viel über Vertrauen kommt. Kann ich einem Spieler vertrauen? Und du kannst dieses Vertrauen auch sehr schnell verlieren. Adamu aus verschiedensten Gründen, Sidia, aber auch in der Innenverteidigung nicht mehr. Es gab noch ein weiteres prominentes Beispiel, das hat jemand im Forum genannt, habe ich gerade vergessen. Aber das liegt ja auch daran, weil Christian Streich etwas entwickeln möchte und quasi das auch in dieser Saison eigentlich mit Ansage stattfinden musste und durch die Verletzung noch ein bisschen mehr, als man es erwartet hätte, nämlich die Entwicklung von Jugendspielern, die dann eingebaut werden beim SC, die man aber dann halt nur in bestimmte Dinge vielleicht reinwerfen will, die man wieder und wieder im Training geübt hat. Also vielleicht hat das auch gehindert, in der Saison jetzt mal ein bisschen funky zu werden mit und gegen den Ball, weil das ja auch ein Aspekt dieser Saison war.
Ja, du hattest die schwierige Situation, dass du in dieser Saison kam nicht dieser Topspieler hoch, das habe ich vorher schon mal angesprochen, wie jetzt vielleicht Nico Schlotterbeck, der kam auch nicht original hoch, das muss man einschränken, sondern er hat auch bei Freiburg schon mal gespielt, war dann verliehen und kam dann zurück mit dieser Topleistung. Also es ist was anderes nochmal. Aber bis auf Röhl, der das stellenweise geschafft hat, war es jetzt nicht so, dass es einen Jugendspieler gab, der wirklich, wirklich durch Leistung in der Startelf überzeugt hat. Letzte Saison hatten wir einen Kenneth Schmidt, der zum Saisonende sich den Platz erkämpft hat, wo ich wirklich dachte, okay, vielleicht ist es jetzt was, wo wir hingehen. Aber der hat es nicht geschafft, auch er mit Verletzungen in der Sommervorbereitung schon. Und dann, also es war generell ein Thema. Kenneth Schmidt kam verletzt von der U21 zurück. Noah Weishaupt kam verletzt mit, was hatte er? Ich glaube, der hatte irgendwie ein geplatztes Trommelfell oder irgendwie eine Verletzung am Trommelfell oder so im Ohr, wo er dann auch irgendwie lange raus war. Also auch viele von den Jugendspielern, wo man die Entwicklung gewünscht hätte, auch die haben in der Vorbereitung lange gefehlt. Hm. Wichtige Teile der Vorbereitung verpasst. Und dadurch hattest du eben diese ganzen breiten Spieler, denen du halt niemanden vorsetzen willst bei den Transfers. Das halt, weil du die Jugend entwickeln willst. Aber es war auch nicht so, dass irgendjemand von diesen entwickelten Spielern tatsächlich gekommen ist und den die Mannschaft besser gemacht hat. Und das ist diese schwierige Situation dieses Jahr, dass du hast sehr viele Talente, du möchtest sie alle entwickeln, was sehr löblich ist. Und mein Aspekt, auf den du übergeleitet hast, ist, Jugendentwicklung hat beim SC Freiburg weiterhin oberste Priorität. Und es bleibt auch so. Man hat in der Rückrunde Attila Salay nicht eingebunden, sondern lieber dann auch am Ende auf Makengo gesetzt.
Das war der mit dem Vertrauen, Attila Salay. Spielt, macht direkt diesen Fehler, kassiert das Gegentor gegen Malatini, der ihn presst und der danach nie wieder spielt. Danke, jetzt habe ich es wieder.
Attila Salays zwei SC-Szenen diese Saison waren ein Eigentor für Hoffenheim, also im Hoffenheimer Trikot für Freiburg am ersten Spieltag und dieser Ballverlust zum Gegentor von Malatini. Das sind die zwei Attila Salay-Szenen diese Saison. Aber da hat man dann halt auch lieber einen Makengo nochmal in die Innenverteidigung gezogen, einen Keitel zurückgezogen, einen Kübler in die Dreierkette zurückgezogen, einen Sidia in der Dreierkette eingesetzt. Also man hat wirklich. Und Attila Salay ist ja, der hat auch bei Hoffenheim eine massive Formkrise gehabt, aber der spielt türkische Nationalmannschaft Stammspieler. Also, nicht türkische? Doch, ungarische, Entschuldigung. Nicht türkische, natürlich. Ungarische Nationalmannschaft Stammspieler. Also, der ist nicht schlecht. Das ist kein schlechter Fußballer. Es hat nur einfach nicht funktioniert. Und dann hat man das Vertrauen verloren, wie du sagst. Und dann hast du aber halt wirklich auch die Situation, dass du sagst, der ist für ein halbes Jahr geliehen. Ich habe hier Talente, die ähnliche Leistung gerade bringen. Dann spiele ich halt die. Weil die bleiben, die entwickeln sich noch, die machen mich zukünftig besser.
Ist aber die Frage, warum man ihn dann für ein halbes Jahr geliehen hat, ehrlicherweise.
Ja, wobei du da die Situation hattest, dass du dass ja Ginter relativ spontan ausgefallen ist. Also wir haben viele Verletzungen noch gar nicht angesprochen. Das Hauptthema war natürlich Lienhardt mit der Verletzung an der Leiste, wenn ich es richtig im Kopf habe, im November, ist ausgefallen bis März oder so, hat man lange versucht, konservativ zu behandeln, man ist davon ausgegangen, der kommt zurück zur Rückrunde. Dann hat man festgestellt, das wird nicht besser, wir müssen operieren, dann hat man operiert, dann kam er zurück und man hat ihn dann aber, weil Ginter dann parallel die Achillessehnenprobleme, die er schon seit Dezember irgendwann rumgeschleppt hat und so ein bisschen müssen durchgelatscht hat und schlimmer gemacht hat. Die sind dann so schlimm geworden, dass er nicht mehr konnte. Das heißt, man musste dann Lienhardt so ein bisschen zurückrushen, wahrscheinlich. Und direkt im ersten Spiel, nach dem ersten Spiel war er wieder verletzt. Mit diesmal einer Knieverletzung, die jetzt immer noch anhält. Er wurde jetzt für den Österreich-Kader nominiert. Wobei die 29 Spieler nominiert haben bei 26 möglichen. Also vielleicht hat man da auch schon voraussichtlich gesagt, okay, wenn es halt nicht besser wird, bis dahin streichen wir ihn noch, das weiß ich nicht. Aber man scheint zumindest aktuell Hoffnung zu haben, dass es jetzt tatsächlich irgendwann besser wird. Aber das zieht sich halt auch ewig. Und dann hattest du, das ist halt so aufgefallen dann im Januar. Also die Knieverletzung noch nicht, aber dass sich die Leistenverletzung länger zieht. Und du hast gemerkt, bei Ginter läuft es nicht so richtig, der braucht Pausen. Und dann hat man halt es gab halt die Möglichkeit, ihn auszuleihen. Hoffenheim wollte ihm irgendwie Spielpraxis geben und dann hat man es halt gemacht, weil es ging.
Opportunitätstransfer, okay. Aber eigentlich wollte man die Jugendentwicklung fortsetzen. Warum hat man dann keinen Vincent Vermey behalten, wenn man doch sowieso auf Mittelstürmer sucht? Also ist natürlich dann schon jetzt...
Weil Vincent Vermey 30 ist.
Ja, okay.
Also Vincent Vermey ist nochmal ein ganz anderes Thema, über das wir gerne auch reden können.
Ja gut, du hast recht, aber es passt gar nicht in diesen Punkt rein, ja.
Es passt in den Jugendpunkt auf keinen Fall rein. Also der hat U23 gespielt, aber ist halt 30. Und was dazu auch gehört ist, der hat eine krasse Hinrunde bei Düsseldorf gespielt, aber er hat auch zum Ende der Hinrunde seinen Stammplatz verloren. 4 andere Mittelstürmer wurden ausprobiert. Man hat sogar im Winter transferiert, um zu versuchen, diese Form wieder zu finden. Hat dann am Ende doch wieder Vermey gespielt und er hat dann jetzt zum Saisonende tatsächlich sogar wieder nochmal seine Form gefunden. Aber der hatte auch eine riesige Leistungslücke,
ja,
okay, in der zweiten Liga. Und dazu, ich glaube, mit Vermey hättest du noch mehr Pressing verloren, als du mit Gregoritsch verlierst am Anfang.
Ja, okay, ich sehe nicht so viel Fortuna Düsseldorf.
Also Vermey ist vom Spielertyp, ich würde fast behaupten, Gregoritsch Light. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, ich glaube, es ist nicht unfair, das so zu beschreiben. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, Vermey hätte dem SC nicht weitergeholfen diese Saison.
Aber glaubst du, dass dann goldene Zeiten vor dem SC liegen? Weil man ja, also, weil jetzt ist man diesen Weg gegangen und man hat ja viele Spieler nach oben gebracht. Man hat allerdings auch mit Jannik Keitel schon einen schmerzhaften Abgang, würde ich jetzt mal zumindest sagen.
Und schmerzhaft ist, ich muss ganz kurz, du darfst gerne gleich weitermachen. Keitel ist eine sehr spannende Personalie, weil als der im Winter, und der hat ja schon, also das Agreement mit Stuttgart besteht schon lange, ich weiß nicht, wann er genau unterschrieben hat, und wenn, dürfte ich es wahrscheinlich nicht sagen, aber das Agreement besteht schon lange, die Diskussion ist ja schon aus dem letzten Sommer, niemand hatte das Gefühl, das ist ein schmerzhafter Abgang, weil der war andauernd verletzt, der hat seine Leistung nicht konstant auf den Platz bekommen und dann, natürlich ist es schmerzhaft, weil es ein Jugendspieler ist, der sich entwickelt hat auf Bundesliga-Niveau und dem man ablösefrei verliert. Aber niemand hat zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, der wird noch mal so wichtig, wie er jetzt war.
Okay.
Also das muss man da zur Einordnung sagen. Ich glaube, wenn er in der Hinrunde schon so viel Innenverteidigung und so viel Stamm gespielt hätte, wie es er ist, und so gut gespielt hätte, verletzungsfrei, der hat jetzt, glaube ich, 11 Spiele am Stück verletzungsfrei gemacht, was eine sehr lange Phase ist für Janik Keitel. Wenn er die in der Hinrunde schon gemacht hätte, dann hätte er vielleicht auch einfach in Freiburg verlängert.
Weil, und das ist ja ein Aspekt, der kommt bei dieser Jugendentwicklung mit rein, sie ist auch notwendig. Das hat Marco im Forum nochmal rausgearbeitet. Es gibt nur 4 Vereine in der Liga, die ältere Teams aufgestellt haben als der SC. Durchschnittsalter irgendwie so 25,7, was halt vor allem aus den Ü30-Spielern auf den Ü30-Spielern basiert. Der Umbruch ist auch wirklich nötig.
Was aber jetzt nicht so extrem an der Einzelpersonalie, aber dann auch daran liegt, dass man halt eben nicht diese junge Personalen, diese jungen Neuzugänge im Sommer bekommen hat, die man ja wollte, sondern da kam dann halt ein Maxi Philipp zum Beispiel. Also du hast einen Jonto abgezielt, der 19 ist, und stattdessen kam ein Philipp, der 29 ist oder so.
30 also, jetzt sogar, aber.
Aber ich glaube, damals war er 29. Mhm. Also um den Punkt zu machen, Effekt, ne? Also man hat da schon das versucht, aber ja, Umbruch ist ein Thema. Und das wird jetzt nochmal dadurch befeuert, dadurch, dass die zweite Mannschaft aus der dritten Liga abgestiegen ist. Das ist ein großer Punkt, der jetzt den Umbruch noch vielleicht nicht schwieriger macht, aber anders macht, weil du nicht mehr jetzt Talente zu dir holen kannst mit dem Argument, okay, du spielst ja dritte Liga. Du wirst jetzt auch wieder vielleicht 2, 3 Talente verlieren. Dafür hast du jetzt diesen Top-Talente-Jahrgang 2005, der diese Saison die ersten Eindrücke in der dritten Liga gesammelt hat und jetzt höchstwahrscheinlich komplett Regionalliga spielt, der aus der U19 ins Hochrückt, Regionalliga spielt. Und das ist dann die Hoffnung, dass die 2025, 26, 27 den Umbruch vollends durchlaufen lassen. Was du jetzt aber halt irgendwie mit diesem Drittliga-Abstieg kombinieren musst. Also ich glaube, das wird tatsächlich da überzeugend zu sein, bleibt hier, entwickelt euch bei uns. Und aber dann halt die Zukunft im Blick zu haben, die Spieler da zu behalten und so. Und Freiburg ist ja kein Verein, der so gerne frühzeitig teure Verträge gibt. Mhm. Was ja immer so ein bisschen eine Schwierigkeit ist. Das wird sehr, sehr schwierig zu managen sein. Auch, dass du in der U23 Thomas Stamm als Trainer verloren hast, der sehr stark entwickelt hat, ist ein Thema. Ich glaube, das wird schon eine Schwierigkeit. Aber, und da komme ich jetzt dazu, was du sagst, Umbruch ist ein Thema. Also Umbruch steht bevor. Und Christian Streich redet seit 2 Jahren von einem Umbruch. Wirklich sehr offen in Pressekonferenzen. Er sagt, okay, da steht ein Umbruch bevor. Das Team wird immer älter. Du wirst die Leistungsentwicklung, also ich glaube, Streich hatte das gesagt, als du wirst die Leistungsentwicklung, die du gerade hast, da wird es einen Dämpfer geben, weil die Spieler hinten raus älter werden und du eben nicht gerade so richtig diese Nachhaltigkeit im Kader hast, dass die Jungen das auffangen, sondern du hast wirklich die Leistungsträger, die älter werden. Grifo, Höfler, Günther, Gregoritsch auch. Also Gregoritsch ist jetzt so, der kam erst relativ früh, aber ist das beste Beispiel, dass man da jemanden geholt hat ja auch. Den hat man im Tausch geholt für Demirovic. Also das war auch, ich bin heute immer noch nicht sehr glücklich mit dem Tausch. Demirovic hätte sich wahrscheinlich bei Freiburg nicht so entwickelt, wie er sich jetzt bei Augsburg entwickelt hat. Die Entwicklung jetzt mit Gregoritsch zu vergleichen, ist sehr unfair, würde ich behaupten, weil er natürlich eine ganz andere Rolle gespielt hätte. Aber du hast einen jungen, entwicklungsfähigen Stürmer abgegeben und einen alten, abbauenden Stürmer, der nochmal seinen Peak erreicht hat tatsächlich. Damit hätte ich nicht gerechnet, also das muss ich eingestehen. Man hat ihn geholt, er hat sofort funktioniert und es hat funktioniert, was man wollte. Aber man hat da schon jemanden geholt, der halt eigentlich entgegen der Altersstruktur jemand ist, der das Team älter macht, der das Team, der den Umbruch noch härter machen wird quasi. Und jetzt hat Streich kürzlich gesagt im Interview mit meinem Kollegen bei der Badischen Zeitung, dass er sich, dass bei seiner Abgangsentscheidung ein Gedanke in seinem Kopf war, habe ich genug Kraft für den Umbruch oder irgendwie so in die Richtung hat er es formuliert. Kann gleich, wenn du willst, nochmal das richtige Zitat raussuchen, aber das ist so der Kerngedanke dahinter gewesen. Und dieser Umbruch steht bevor. Jeder weiß es und auch Streich weiß es. Und Streich hat, er hat es im Interview nicht aktiv so beantwortet, aber ich würde behaupten, dass er es als Grund für seine Entscheidung zeigt, gibt ja die Antwort, dass er für sich sagt, nein, er hat die Kraft nicht. Mhm. Und das ist ja dieses Thema, dieser Umbruch steht bevor.
Das macht es ja aber noch mal interessanter, dass man sich für Julian Schuster als Trainer entschieden hat und gegen Stamm, der ja diese Spiele, die dann ja jetzt extrem wichtig werden, schon begleitet hat.
Das ist richtig. Ich würde jetzt erst noch mal ganz kurz zu Streich übergehen, weil das ist mein letzter Aspekt. Christian Streich verlässt den Verein zum perfekten Zeitpunkt. Das ist meine Aussage, die ich da tätigen würde. Zum einen, weil dieser Umbruch bevorsteht, und das ist jetzt halt Thema. Ja, du hättest vielleicht mit einer Konstanz auf der Trainerposition erst den Umbruch bewältigen können und dann den Trainer wechseln können. Das macht es vielleicht einfacher. Erst ein Spielerumbruch, dann ein Trainerumbruch. Aber du hast jetzt noch eine Basis, die gut genug ist, um dem Trainer mit aktueller Leistung der alten Leistungsträger in den Umbruch reinzuführen. Also der Umbruch muss nicht jetzt im Sommer passieren, sondern du hast 1-2 Jahre Zeit für den Umbruch. Mhm. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Du kannst jetzt einen neuen Trainer holen, der kann anfangen, seine neuen Ideen mit reinzubringen und hat aber eine Basis, auf der er arbeiten kann. Du hast nicht diesen massiven Umbruch, okay, jetzt kommen 10 neue Spieler und ein neuer Trainer. Wie viele wissen das, ich bin Frankfurt-Fan, ich bin gebürtiger Frankfurter. Dino Topmöller, Oliver Glasner, alle letzten Trainer haben immer irgendwie mit einem komplett neuen Kader angefangen. Da ist keine Basis da gewesen. Mhm. Und dadurch, die waren trotzdem erfolgreich, aber dadurch funktioniert es in Frankfurt absolut nicht, eine Konstanz und eine gesunde Kaderentwicklung aufzubauen. Und das hast du halt, das ist bei Freiburg halt immer noch der Wunsch. Du möchtest da hinkommen. Dazu hast du es so, Streich hatte jetzt seine persönlichen Leistungspeaks auch einfach. Also ich habe vorher schon gesprochen, es gab jetzt eine Entwicklung in der Bundesliga, die er nicht mehr verfolgen konnte, die er keine Lösung mehr gefunden hatte. Und trotzdem ist der SC Freiburg zeitgleich am absoluten Hoch gewesen. Das Spiel gegen Juventus Turin im Achtelfinale. Man hat gegen Lens im Achtelfinale gewonnen. Und klar, West Ham, ja, scheiße gelaufen dann danach. Aber Europa League Viertelfinale, was ist es denn? Nee, Achtelfinale war es auch, ne? Europa League Achtelfinale, man hat die Zwischenrunde gewonnen, es war auch im Achtelfinale. Und man hat im Achtelfinale dann das Hinspiel gegen West Ham gewonnen. Also, das ist der Peak SC Freiburg. Wirklich, also ich würde behaupten, ja, du hattest doch erfolgreiche Phasen in den 90ern und so, und da hattest du auch mal ganz gute Phasen im Europapokal. Aber das ist die Spitze der Vereinsentwicklung aktuell, auch mit den Mitgliedern, mit dem neuen Stadion, mit dem Stand, wo der Verein jetzt ist. Mhm. Ich glaube, jetzt kommt halt ein Umbruch, aber ein gesunder Umbruch. Also Streich hört am Höhepunkt, am Peak der Fähigkeit auf und übergibt trotzdem einen gesunden Kader. Und deshalb glaube ich, ist es der perfekte Zeitpunkt, um jetzt. Es mag auch damit zusammenhängen, dass die Saison sehr anspruchsvoll war, viele Verletzungen. Ich glaube, das hat alles sehr, sehr an der Energie von Streich genagt. Auch, dass man so viele Spieler dann eklig verloren hat, durch fehlende Effizienz verloren hat. Dass man jetzt zum Ende nochmal diese Nicht-Siegesserie einfährt, ist nur bezeichnend dafür. Ich meine, da hatte er sich schon entschieden, aber ist nur bezeichnend dafür, wie die Saison läuft. Und das ist noch ein Nebenthema, was natürlich dazu führt, dass er aufhört. Aber ich glaube, es ist wirklich der perfekte Zeitpunkt für ihn, jetzt aufzuhören. Und dann muss halt jetzt der Umbruch mit Julian Schuster weitergehen. Zur Trainerpersonalie. Ich persönlich, es ist schwer zu sagen, weil ich kenne natürlich ich habe durch Pressekonferenzen mit Stamm mehr Kontakt gehabt, als ich mit Schuster Kontakt hatte. Also es gibt auch U23-Pressekonferenzen, wo ich häufig dabei war. Von daher kenne ich Stamm deutlich besser, als ich Schuster als Trainer kenne. Und das ist ja das Wichtige. Schuster als Trainer ist ganz frisch. Der hat im Januar seine Pro-Lizenz gemacht. Der hat bisher nur als Übergangstrainer gearbeitet. Der war noch nie Cheftrainer in irgendeinem Verein. Das ist super schwer, ihn einzuschätzen. Aber der SC kann das halt. Und der SC hat sich dann entschieden für Julian Schuster auch, weil ich glaube, dass es für ihn deutlich einfacher ist, nicht in die Fußstapfen von Streich zu treten, sondern mit seinem eigenen Image, das er schon hat. Also er ist schon eine Person beim SC Freiburg. Jeder weiß, wer Julian Schuster ist. Jeder liebt Julian Schuster als Kapitän. Es gibt Fangesänge zu Julian Schuster. Ne? Mhm. Mit dieser Persönlichkeit, der kommt hierher und wird jetzt Trainer. Und er ist eben nicht der Nachfolger von Christian Streich, sondern er ist Julian Schuster. Jeder andere Trainer, egal ob extern oder auch ein Thomas Stamm, der halt kein Standing im Verein hat. Klar, der hat gute Leistung gezeigt. Und ich persönlich bin von diesem Drittliga-Abstieg, ich glaube nicht, dass das was viel mit Thomas Stamm zu tun hat. Der hat auch Fehler gemacht dabei, aber also ist auch kein perfekter Trainer, aber ohne diesen krassen Umbruch im Kader der U23 wäre er mit Sicherheit nicht abgestiegen. Und ich halte ihn für einen guten Trainer und ich glaube auch von der reinen Leistung wäre Thomas Stamm vielleicht der bessere Kandidat gewesen. Aber diese Persönlichkeit, den Mensch Christian Streich zu ersetzen, das geht halt nicht. Und jeder neue Kandidat, der in den Verein gekommen wäre, der würde sich ein neues Image aufbauen und immer mit Christian Streich verglichen werden. Aber Julian Schuster ist Julian Schuster und eben nicht Christian Streich. Das weiß jeder. Niemand erwartet von Schuster Streich zu sein, weil jeder weiß, wer Schuster ist. War das verständlich?
Ja, weil letztlich ist es ja auch Vorschusslorbeeren, Stallgeruch, nenn es wie du willst.
Es kommt noch ganz viel anderes obendrauf, was ich aber nicht einschätzen kann, wie gesagt. Ja,
ja genau, also, aber das kommt ja in diesen Julian Schuster Part mit rein, den du meintest. Also ja. die Erwartungshaltung an ihn ist eine andere und sehr wahrscheinlich auch das Verzeihen von Fehlern und schlechteren Phasen wird eine andere sein, einfach weil es halt der Julian ist, den man schon kennt, den man schon als Spieler gerne gesehen hat, der die ganze Zeit mit dabei war und der so nah dran war an Christian Streich, dass man ihm total zutrauen würde, diese Aura aufgenommen zu haben. Das ist ein total doofes Argument, was eigentlich auch nichts bedeuten sollte, aber ich glaube, in der Außendarstellung ist es schon so. Thomas Stamm wäre quasi jemand komplett Neues gewesen, ein weißes Blatt Papier. Und so wie du es ja gerade beschrieben hast, ich will es jetzt nicht wiederholen, aber ich würde dem zustimmen. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich mit einer der Hauptgründe war, Julian Schuster zu nehmen, neben bestimmt noch vielen Gründen, die wir jetzt nicht kennen, weil die intern sind. Aber von der Außendarstellung her, näher dran an Streich hättest du nur gehen können, wenn Patrick Beier Bock gehabt hätte, das zu machen, der Co-Trainer. Und der wollte aber ja auch nicht.
Was ganz lustig ist, weil Patrick Beier hat aufgehört. Florian Bruns wäre noch ein Kandidat gewesen, aber der hat gar keine Pro-Lizenz. Da haben auch viele spekuliert, dass der vielleicht irgendwie ein Kandidat sein könnte. Der hat gar keine Pro-Lizenz, der darf es gar nicht. Und Lars Vostler hat, glaube ich, würde ich jetzt so einschätzen, nicht die Ambition, Cheftrainer zu werden. Von daher, Julian Schuster ist schon der Kandidat und man muss auch so ehrlich sein, und das, glaube ich, war der SC Freiburg vielleicht auch ein bisschen unehrlich mit ja der Öffentlichkeit, das darf man gerne sein, aber vielleicht auch intern mit Thomas Stamm, dass man schon sehr lange, glaube ich, darauf festgelegt war, dass Julian Schuster der, also das ist, man hat das schon gehört vor 3-4 Jahren so im Umfeld, Julian Schuster könnte der designierte Kandidat sein, so wie man bei Gladbach immer irgendwie seit einem Jahr den Namen Eugen Polanski immer so ein bisschen im Umfeld des Vereins hört, hat man Julian Schuster immer wieder so, das könnte der Nachfolger sein, der könnte jetzt Streich Nachfolger sein, der könnte diese Ära auffangen. Aber man hat Thomas Stamm, also der hat ja letzten Sommer nicht verlängert, weil er gerne die U23 in der dritten Liga managen wollte, sondern der hat ja schon verlängert mit der Ambition, jetzt bei den Profis mitzumachen. Dagegen hat man Julian Schuster, der ja eine Verbindungstrainerrolle hatte. Das heißt, er hat bis vor der Saison, glaube ich, zwischen den Mannschaften gestanden, zwischen U23 und Profis. Jetzt hat man es so gemacht, man hat noch zwei dazugeholt im letzten Jahr. Felix Roth war das von der U23 und Johannes Flum, den viele kennen, ist auch in diese Verbindungstrainerrolle geschlüpft. Die haben ein Trio aufgebaut, bei dem Schuster bei den Profis war, Roth bei der U23 und Flum bei der U19. Und die haben sich als Trio diese Verbindungsrolle angenommen. Und in der Rolle wurde Schuster schon länger aufgebaut als möglicher neuer Trainer. Also ich glaube, Maxi Eggestein hatte auch mal erzählt in dem Interview, dass Schuster auch Trainingseinheiten schon geleitet hat. Komplett, also nicht nur, wie man das halt so ist, dass der Co-Trainer mal eine Trainingseinheit leitet, sondern wirklich, als wäre er Cheftrainer, wirklich so übungsmäßig geleitet hat. Er hat wohl auch in einem Testspiel, wobei ich nicht weiß, welche, Freiburg hat immer so 1-2 Testspiele im Jahr, meistens in den Länderspielpausen, die sie geheim spielen. Scheinbar hat Schuster auch da schon mal gecoacht tatsächlich, also das ganze Spiel als Chefcoach an der Seite gestanden und da die Aufgaben übernommen. Also man hat ihn da wirklich seit längerem darauf vorbereitet. Und wenn man das jetzt im Nachhinein alles so ein bisschen mitbekommen hat, dann war halt auch eigentlich die Diskussion, wer denn Streich-Nachfolger wird eigentlich.
Gab's intern wahrscheinlich.
Ich glaube, intern. Natürlich hast du diese Option gehabt. Du hast dir Stamm irgendwie offen halten wollen, weil er auch ein sehr guter Trainer ist. Und natürlich hast du dann auch mal externe Kandidaten abgeklappert. Also ein Zsolt Löw war zum Beispiel jemand, der gesprochen hat. Nicht Jogi Löw, sondern der Co-Trainer von Tuchel, glaube ich, war das, ne?
Ja.
Ja. Mit dem hat man mal gesprochen und irgendwie noch so ein paar andere Kandidaten abgeklappert. Aber eigentlich ist schon länger klar, Julian Schuster ist derjenige, der hier übernehmen wird. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie das wird, weil wir halt aktuell gar nichts dazu wissen. Wir wissen nicht, wie er spielt, wir wissen nicht, was er spielt. Er hat seinen Ausbilder beim DFB, der kommt als Co-Trainer mit. Patrick Grolimund, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, kommt als Co-Trainer mit dazu, als enger Vertrauter von ihm. Da bin ich gespannt, was die beiden wirklich Neues reinbringen oder ob es halt mehr von Streich ist. Also das kann halt alles sein, wir wissen es nicht. Das macht auch die Zukunftsaussicht und die Umbruchsplanung und die Kaderplanung für natürlich nicht, also die Leute vor Ort wissen, um was es geht, aber wir, die da drauf schauen, als Journalisten, als Podcaster, was auch immer, wir haben halt wirklich keine Ahnung gerade. Das macht die Situation sehr, sehr spannend.
Aber wirklich. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, Nick, dass wir noch die Saison-Awards vergeben und dann aber damit enden nochmal mit deinen letzten Gedanken zu Christian Streich. Ich halte das für die richtige Reihenfolge. Lass mal loslegen, wer ist denn dein MVP dieser Saison?
Das ist witzig, ich habe dir geschrieben, es ist Litz Doan, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, es ist der Spieler, der rechter Wingback oder rechts außen spielt. Weil in der Hinrunde war da Roland Scholloy häufiger aktiv. Und er hatte die bessere Hinrunde. In der Rückrunde hat Litz Doan dann rechter Wingback gespielt und rechts außen und war mit Abstand der Beste der Rückrunde. Hatte aber in der Hinrunde seine Probleme. Also insgesamt wahrscheinlich Doan. Ich glaube, es gibt Argumente für einen Maximilian Eggestein, der gesund geblieben ist und sehr konstant gespielt hat. Vor allem als Führungsspieler wichtig war in der Zeit, in der Günther weg war. Aber ich glaube, leistungsmäßig, fußballerisch wahrscheinlich Doan.
Also quasi Rotscholoren eigentlich.
So was ähnliches hat Patrick Rotthölle vom Spotcast heute Morgen mir auch gesagt, ja.
Gut, ich schreibe das mal einfach so auf und dann gucken wir mal, wie viele Leute überhaupt in die Shownotes reingucken, dass denen das auffällt, dass sie nicht gleich verstehen, wer das ist. Wer ist denn dein Unsung Hero? Muss ich da jetzt drei Spieler zusammenklöppeln zu einem Namen? Oder konntest du dich
dafür? Es gibt zwei Kandidaten, von denen ich mich aber für einen klar entschieden habe.
Stark.
Das eine ist natürlich Manuel Gulde, der halt viel reingesprungen ist immer. Aber ich glaube, Manuel Gulde hat für dieses Einspringen sehr viel Lob bekommen, diese Saison auch. Unsung Hero für mich deshalb Lukas Kübler, der das auch gemacht hat. Rechtsverteidiger, rechter Flügelverteidiger, rechter Innenverteidiger, linker Innenverteidiger, Linksverteidiger, linker Flügelverteidiger. Er hat alles gespielt, was du defensiv spielen kannst. ZIV hat er nicht gespielt. Sogar Viererkette Innenverteidiger hat der Mann gespielt, was er früher nie gespielt hat. Und ja, da litten auch seine Leistungen drunter. Er war als linker Flügelverteidiger wirklich, es war schlimm, muss man so sagen. Aber er ist halt hingegangen und hat gesagt, ich nehme das an, ich gebe mein Bestes, ich kämpfe mich da rein und mache halt, was ich kann. Und das ist wirklich eine Einstellung zur Saison auch, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und da wird gefühlt nicht drüber geredet. Viele gehen halt wirklich davon aus, okay, da waren die Leistungen nicht gut und deshalb ist er ein schlechter Spieler. Aber er war halt auch viel, hat sehr viel außerhalb seiner Position gespielt, hat überall gespielt, wo er musste. Und für mich wirklich jemand, der halt nicht mit Leistung irgendwie der Hero war, sondern einfach mit Mannschaftsdienlichkeit. Und das ist beim SC Freiburg, wie wir vorher ja schon häufiger rausgearbeitet haben, eigentlich ein sehr, sehr großer Faktor. War er ein sehr, sehr wichtiger Spieler in diesem Verein.
Sehr, sehr guter Punkt. Weißt du, was ich gerade noch vergessen habe? Das muss ich jetzt nachholen. Ich muss natürlich noch auflösen, wen die Hörerinnen und Hörer zum MVP gewählt haben. Und du wirst geschockt sein, aber deine beiden Wahlen, also ja, der erste ist, also Noah Atubolu hat 24% aller Stimmen bekommen, Maximilian Eggestein 21% aller Stimmen, 15% dann für Litz Doan, 15% auch für Vincenzo Grifo, aber ein paar weniger Stimmen und Roland Scholloy, ja, 1,3%.
Ja, Scholloy hat eine schwierige Rückrunde gespielt, deswegen ist es vielleicht auch Recency Bias, dass man ihn da nicht nimmt und bei Doan hat man dann vielleicht die Probleme der Hinrunde halt eher wieder vergessen.
Ja, ja, genau, ich glaube, zu 100% würde ich da zustimmen. Aber ich fand es interessant, dass Atubolu trotz all der Dinge, die du ja auch vorhin besprochen hast, bei den HörerInnen so hoch angesiedelt war.
Es gibt, Patrick ist ja Transfermarkt, also ich unterhalte mich sehr viel mit Patrick über Fußball, falls das noch nicht aufgefallen ist, ist Transfermarktpate und macht da den Spieler des Spiels. Und da ist auch Saisonsieger Noah Atubolu geworden. Deswegen, ich hatte das Thema heute, ich bin quasi indirekt darauf vorbereitet worden.
sehr gut.
Es überrascht mich nicht, weil er halt sehr polarisiert hat diese Saison. Und auch dadurch, dass er auch viel teils unberechtigte Kritik, stellenweise auch Rassismus leider dabei gewesen, nicht deutlich weniger, als man es vielleicht irgendwie jetzt, dass es jetzt klingt, aber es war dabei. Auch unberechtigte Kritik dabei gewesen, auch teils berechtigte Kritik. Also wir hatten schon, er hat Fehler gemacht. Das war jetzt nicht so groß Thema, das wollte ich eigentlich in der Jugendabteilung mehr betrachten, aber wir haben so viel geredet. Er hat Fehler gemacht, deswegen für mich gehört er über die Saison definitiv nicht dahin. Aber es hat auch mit dem 34. Spieltag 2 Elfmeter gehalten und trotzdem ein Spiel verloren. Ist halt auch einfach, es ist so bitter, dass ich ihm den Award gönne.
Symbolisch für seine Saison, ja, wirklich. So, dann haben wir noch den Moment der Saison, die Saison in einem GIF. Fangen wir mit dem Moment an.
Die einfache Antwort wäre der Streichabschied und der Patrick Beier Abschied. Das gehört dazu, Patrick Beier hört auch auf, es war ein gemeinsamer Abschied. Aber ich habe gehört, den haben die Heidenheimer schon genommen. Wollte nicht so langweilig sein. außerdem muss ich sagen, das war halt ein in Anführungszeichen negativer Moment der Saison und viel Trauer dabei, natürlich auch viel positive Trauer so in der Richtung, aber viel Trauer dabei. Für mich der positiv emotionalste Moment war der Sieg gegen Lens im Rückspiel. Das war wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment, diesen Sieg in der K.O.-Runde zu haben. Gegen ein Team, was ja wirklich europäisch für Furore gesorgt hat. Man hat in dieser schwachen Saison gezeigt, man kann sich zusammenkämpfen. Auch da hat ein Keitel Innenverteidiger gespielt stellenweise, also vor allem im Hinspiel. Ne? Also selbst da hat man schon einen Flickenteppich gehabt, aber es hat funktioniert und man hat sich zusammengerauft und diesen Sieg erkämpft und es war sowohl spielerisch als auch emotional ein ganz, 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 ganz toller Moment in dieser Saison und ich glaube, wenn Streich sich halt nicht verabschiedet hätte, wäre es ganz klar der Moment der Saison und vielleicht der Moment des Jahrzehnts und vielleicht der Moment des SC Freiburg und was man dazu alles sagen kann. Ja, aber also den Streichabschied, natürlich ist das auch mit dabei.
Das ist klar. So, und was ist die Saison in einem GIF? Du musst es beschreiben.
Ich muss es beschreiben. Es ist ein sehr süßes GIF. Es ist ein Pinguin, der viele Verbände an seinem Körper hat, auf zwei Krücken steht und mit der einen Krücke winkt. Symbolisch in Abstimmung mit Patrick. Er hat mir das vorgeschlagen und ich fand es so passend, dass ich es auch mitgenommen habe. So viele verletzte Spieler, verletzte Stammspieler, die Christian Streich zum Abschied winken, ist die Intention dahinter.
Sehr, sehr gut. Und damit sind wir auch quasi beim letzten Punkt. Du musst jetzt nicht die Zeit von Christian Streich nochmal aufarbeiten. Das habt ihr ja schon ausführlich gemacht. Das haben wir ja auch schon gemeinsam mit dem Spotcast auch im Rasenfunk schon gemacht. Aber wenn man jetzt nochmal so um eine Saison drüber gleitet, da bleibt ja doch nochmal was hängen. Was sind so deine letzten Gedanken zu dieser letzten Saison von Christian Streich?
Dass ich gerade schon wieder ein bisschen sentimental werde.
Ja, so geht's mir nämlich auch.
Ach, ich habe mich gefreut, dass wir die anderthalb Stunden rumbekommen haben ohne und jetzt rutsche ich gerade doch so ein bisschen drauf rein, dass ich ein bisschen traurig werde, wenn ich daran denke. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel darüber aus, was Christian Streich für ein Mensch war, was Christian Streich für ein Trainer war. Er hat halt, also das ist halt das Ding, was man nicht vergessen darf. Man verliert nicht nur einen hervorragenden Trainer und auch eine hervorragende Person im Verein, man verliert auch einen hervorragenden Mensch in der Bundesliga, was auch schon, ich glaube, ein Hasenhüttl hat das schon thematisiert in seiner Pressekonferenz und so. Das Gewissen der Liga hatte, glaube ich, Bo Svensson mal gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also es gibt diverse Beschreibungen dafür. Ich werde vor allem halt den direkten Kontakt in Pressekonferenzen mit ihm vermissen, was jetzt so meine persönliche Anekdote ist. Ja, ich glaube, wir alle, also alle Freiburger und die ganze Bundesliga verliert da sehr viel. Und man kann trotzdem positiv in die Zukunft blicken. Das ist halt das, was ich wichtig finde und was ich auch nochmal ausdrücken wollte mit dem Thema perfekter Zeitpunkt. Man muss nicht negativ traurig sein, sondern man kann ihn, weil man Angst haben muss, dass es bergab geht oder man muss Angst haben, dass man ihn extrem vermisst oder so. Ich glaube, so wird es tatsächlich nicht sein, sondern man ist wirklich einfach positiv glücklich, dass er da war und ist dankbar für die Zeit, die er da war. Ich glaube, das beschreibt Christian Streich als Mensch am besten, wenn man sagt, wie alle anderen auf ihn blicken.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Nick, auch diese Klippe, da habe ich dir nochmal eine ordentliche Klippe vorgesetzt. Hast du wunderbar umschifft, hast mich toll, du hast ja quasi mich an die Hand genommen und die Hörerinnen und Hörer und mich durch diese Saison durchgeführt. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Es freut mich, dass ich hier sein durfte und ich darf auch verraten, ich war heute das erste Mal seit langem ein bisschen nervös vor einem Podcast.
Ist es so? Das hat man dir aber nicht angemerkt, Nick. Ja, verrückt. Das trifft mich jetzt völlig unvorbereitet. Hätte ich ja nie drauf
gehört. Also, ich hab schon viel gemacht und Fernsehen und was weiß ich, aber so, keine Ahnung, Rasenfunk Royal zur Zusammenfassung war schon so ein bisschen aufregend auch für mich.
Ja, gut, es ist auf dem Royal, da scheint immer so eine Last drauf zu sein, weil man will es quasi allen Menschen da draußen, die das hören und denen diese Saisonrückblicksfolgen ja zum Glück wichtig sind, denen will man gerecht werden. Aber lass es gesagt sein, du warst top vorbereitet, wir haben es toll beschrieben und der eine Fakt wird aber immer stimmen. Im Rasenfunk Royal wird es immer Leerstellen geben. Und dafür gibt es doch, es gibt so viele tolle Fußballpodcasts da draußen. Beim SC Freiburg, Podcast Freiburg schon 13 Mal erwähnt, Füchsle Talk kannst du noch erwähnen. Bei allen anderen Vereinen auch. Geht einfach auf rasenfunk.de/Fußballpodcasts und da gibt es so viele Vereinspodcasts, die sich noch mehr Zeit nehmen, die in der festen Besetzung jedes Spiel besprochen haben, deswegen eine andere Dynamik drin haben. Also sprich, der Rasenfunk hier, wir bügeln manchmal drüber über so eine Saison und dann fällt links und rechts was runter, was ich auch sehe, aber liegen lassen muss, weil kann nicht jede Sendung 2 Stunden lang da sein. Deswegen, du hast es ganz wunderbar gemacht und alle Hörerinnen und Hörer, schaut in die Podroll, rasenfunk.de/Fußballpodcast. Danke dir, Nick.
Ja, sehr, sehr gerne, das hat mich gefreut.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit und ich danke für den Support, denn der Rasenfunk ist und bleibt nur von euch finanziert. In dieser Sendung danke ich Mike Möller, Sebastian, André Stegemann, Jörg von Goal Impact, herzliche Grüße, Pascal R., Jonko, Tops und dem Exil Freiburger. Sie alle haben uns unterstützt. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr uns auch den letzten Merch noch wegkaufen und abonniert sehr gerne den Rasenfunk Nationalteams Feed, denn da wird alles zur EM landen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald, macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.